Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Auch wenn es heute weniger um Aktien geht, die man vielleicht tagtäglich irgendwo in der Berichterstattung sieht. Wir sprechen über Aktien, die es derzeit so günstig gibt wie noch nie. Da darf man ja wohl mal hinschauen, ne? Machen wir und legen los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Ich möchte mich mal gleich vorab entschuldigen, dass ich mich hier so in meinen Stuhl hinten reinfleze. Aber es ist schon ein ziemlich langer Tag für mich gewesen und der Jetlag haut auch noch voll rein. Und ich trinke aktuell nur Tee statt Kaffee, weil ja kurz nach der Ankunft irgendeine Mahlzeit war für meinen westlichen Magen schwierig, also eine Herausforderung. Deswegen habe ich mir gedacht, ich darf mich heute mal ein bisschen bequemer hinsetzen. Bequem, nee, ist eine furchtbare Überleitung. Also die Aktien, über die wir heute sprechen, die erscheinen vielen geradezu langweilig. Sie haben nämlich rein gar nichts mit KI zu tun. Aber dennoch, wir sprechen hier über eine echte Gelegenheit. Es gab in der Vergangenheit schon mal eine Underperformance dieser Aktien. Und wann immer das stattgefunden hat, und zwar in dem Ausmaß wie jetzt, sind sie in den darauf folgenden Jahren deutlich stärker gestiegen als der S&P 500. Also, wenn das nichts ist. Und wenn wir heute über günstige Aktien sprechen, dann muss man ja immer sagen, relativ günstig. Denn es gibt nicht absolut günstig. Ja, wenn ich eine Nvidia, vielleicht ein bisschen sehr aktuelles Beispiel, wenn ich die mit einem KGV von 30 bekäme, dann wäre das wohl schreiend billig, vielleicht sogar viel zu billig. Wenn ich aber den gleichen Wert oder die gleichen KGVs ansetzen würde bei einem Lebensmittelhersteller, dann wäre es immer noch viel zu teuer. Bewertung, also KGV, KCV, KUV, all das steht ja in Relation zu dem Wachstum. Wenn wir hier also über relativ günstig sprechen, dann sprechen wir über die Relation zum S&P 500. Diese Aktien haben den S&P 500, das habe ich eher zufällig entdeckt. Schöne Grüße gehen raus an Clemens Schmale bei Stock3 ist der tätig. Der hat nämlich drauf geguckt, der wiederum hat bei einem amerikanischen Analysten das gesehen. Diese Aktien interessieren derzeit so wenige Anleger, dass man da noch nicht mal einen richtig guten Titel draus bekommt. Lebensmittelhersteller sind extrem günstig. Und ich verstehe, dass man unter Lebensmittelherstellern derzeit vielleicht eher die Begriffe verordnet, sehr langweilig, einstelliges Wachstum und. Aber vielleicht haben ja die letzten Tage an der Börse dazu geführt, dass der ein oder andere darüber nachdenkt, neben seinen ganzen Wachstumstiteln vielleicht auch den ein oder anderen Dividendenwert aufzunehmen. Und wir sprechen hier, ich werde euch gleich eine ganze Reihe von Aktien nennen, wir sprechen hier über amerikanische Dividendenwerte mit Wachstum, mit einer nahezu an null tendierenden Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten 5 Jahren pleite gehen, mit einer Dividendenrendite teilweise jenseits der 5%. Obwohl amerikanische Unternehmen in der Regel höher bewertet sind als europäische, auch die sind allerdings sehr günstig. Günstig sollte nicht dazu führen, dass man jetzt sein Depot damit volllädt. Im aktiven Bereich braucht es für mich preisliche Signale. Die gibt es derzeit noch nicht. Wenn man auf Aktien guckt wie Diageo, bei Nestle gab es eine Gegenbewegung. Also ich nenne euch gleich noch ein paar Namen. Dividenden gehören meines Erachtens in ein langfristiges Portfolio mit rein. Bemerkenswert ist, dass die Differenz noch nie so groß war. Also die Differenz aus der Performance der Aktien aus der Lebensmittel- und Konsumgüterbranche und dem S&P 500. Der hat sich gut entwickelt, trotz der Schwäche der letzten Tage. Und diese Aktien sind gefallen. Das letzte Mal ist das in einem ähnlichen Ausmaß passiert, kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Achtung, hat nichts damit zu tun, ich stelle es nur fest. Und dann nochmal Anfang der 80er Jahre. Und interessant ist, dass wann immer 3 Jahre lang diese Konsumgüteraktien so stark underperformed haben, es dann in der Folge eine Phase gab, in der sie den Markt teilweise sehr deutlich outperformed haben. Die ursprüngliche Analyse, die bezieht sich auf 3 beziehungsweise 4 Werte, nämlich Campbell's, General Mills, ConAgra und Clorox. Alles amerikanische Klassiker im Bereich Lebensmittel und Haushaltswaren an. Dass wir hier auch Skepsis walten lassen dürfen, also dass es einen Grund dafür gibt, dass diese Aktien schlecht gelaufen sind, das steht außer Frage. Das ist nicht einfach nur, weil sie eben wirklich wenig mit KI zu tun haben. Die Margen sind gesunken, das Wachstum war relativ schwach, der Wettbewerb war sehr, sehr hoch, die Eigenmarken sind auch in den USA sehr groß geworden. Also fast so wie bei uns auch. Die großen Supermarktketten haben Eigenmarken, diese gibt es dann meist günstiger. Und mehr Verbraucher nehmen auch diese Eigenmarken, ob sie schlicht und einfach, weil sie vielleicht aufgeklärt sind und wissen, naja, die am Ende bekomme ich da genau das Gleiche. Ob das Ding jetzt Twix heißt oder keine Ahnung, wie das Aldi-Pendant von Twix heißt, ist am Ende des Tages egal. Insofern hatten Markenartikelhersteller es ein bisschen schwieriger. All das ist aber nichts, was dazu geführt hat, dass diese Unternehmen jetzt gar nicht mehr wachsen. Die Top-Werte aus der Branche haben immer noch ein hohes einstelliges Wachstum. Und insbesondere geht man davon aus, dass diese Konsolidierungsphase dafür gesorgt hat, dass viele dieser Unternehmen ihre Hausaufgaben auch gemacht haben. Sprich, wir haben kaum noch teure Übernahmen gesehen, die Bilanzen sind völlig in Ordnung. Wenn wir uns eine Kraft Heinz anschauen, sicherlich einer der enttäuschenden Werte schlechthin, auch für Warren Buffett, Dividendenrendite über 5%, ConAgra bei fast 5%, Altria gehört auch mit da rein, ja. Ich habe gerade vor 3 Wochen aufgehört, weil zu rauchen habe ich schon viel länger, aber ich vape auch nicht mehr. Ist ja vielleicht mal aufgefallen. Ich weiß noch nicht, ob ich das durchhalte. Keine Kommentare zu Nikotinsucht. Dafür habe ich eben andere nicht. Und ich trage ja die Konsequenzen selber. Aber offensichtlich gibt es noch genug Leute, die Nikotin mögen. Ich mag es ja auch. Ich nehme es nur nicht aus gesundheitlichen Aspekten aktuell. Also Altria. Dividendenrendite über 8%. British American Tobacco könnte man noch nennen. Procter & Gamble könnte man nennen. Selbst Coca-Cola hat eine verhältnismäßig hohe Dividendenrendite, obwohl die Zahlen völlig in Ordnung sind. Und darum geht es, das sind ja alles Renditen, die oberhalb dessen liegen, was man momentan bei Staatsanleihen bekommt. Was uns die Geschichte lehrt, als der Trend das letzte Mal von Underperformance auf Outperformance drehte, haben Anleger über einen Zeitraum von 5 Jahren 28% gemacht pro Jahr. Vergangenheit, wie heißt es so schön? Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich nicht. Wenn ich heute einen vielleicht well-educated guess abgeben sollte, ob man mit diesen Lebensmittelaktien in den nächsten 5 Jahren durchschnittlich eine Rendite von 28% erwirtschaftet, dann würde ich sagen, wahrscheinlich nicht. Aber sollten Sie sich, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht wird der große KI-Effizienztrend auch in dieser Branche gespielt. Natürlich nutzen die das in der Produktion, in der Logistik und, und. Wer weiß das schon ganz genau, wohin sich das spekulative Kapital bewegt? Diese Durchschnittsrenditen muss man immer unter dem Aspekt sehen, dass sie natürlich auch erreicht werden können, nicht indem diese Werte, und das ist viel häufiger der Fall, also es ist seltener der Fall, dass man dann sagt, okay, sie steigen 28% und das 5 Jahre hintereinander, sondern in der Regel steigen sie dann in einem Jahr 80%, korrigieren 30%, steigen nochmal 50%. Das wäre ja aber alles unter dem Strich auch noch sehr positiv. Ich kann mir diese Outperformance vorstellen, dass sie wirklich 28-30% jährlich bringen. Wenn sie die Hälfte schaffen, 14%, und das mit konservativen Werten, das wäre ja auch schon mal top. Und nochmal, ich habe ja gerade hier in einem teilweise vielleicht auch überinterpretiert. Ich habe ja am Anfang der Podcast-Folge Dividendenaktien verkaufen. Könnt ihr gern gucken, wenn ihr hier seht, das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, es war vorletzte Woche. Da habe ich gesagt, manchmal muss man auch Fragen stellen, ohne die Antworten heute zu kennen. Und bin darauf eingegangen, dass meines Erachtens man die Performance an der Börse eigentlich nur erklären kann, ja, deutlich höher als das Gewinnwachstum der Unternehmen, deutlich höher als das Wachstum der amerikanischen Volkswirtschaft. Womit hat es zu tun? Mit der Ausweitung der Geldmenge. Und nach meiner Ordnung, beziehungsweise das war die These, die ich in den Raum gestellt habe, vielleicht muss eine Performance eines Depots daran gemessen werden, an dem Geldmengenwachstum. Einiges an Rückmeldung bekommen, bedanke ich mich auch. Nichtsdestotrotz habe ich seitdem keine meiner Dividendenaktien verkauft, weil grundsolide Dividendenaktien in ein langfristiges Portfolio reingehören. Gerade wenn man wie ich selbstständig ist und so insofern keine staatliche Rente bekommt. Meine Frau bekommt, glaube ich, ein paar hundert Euro. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber viel mehr ist es nicht. Das wird nicht lang, das kann ich jetzt schon sagen. Und dann so ein passives Einkommen aufzubauen mit Dividendenaktien, macht Sinn. So, jetzt möchte ich mal einige konkrete Kandidaten aus den USA nennen und dann aus den Europa. Achtung, das ist keine qualitative Auswahl. Das heißt, ich nenne jetzt nicht diese Unternehmen, weil sie für mich am interessantesten sind, sondern es ist eine Liste für euch, anhand der ihr dann beginnen könnt, euer eigenes Research zu machen. Eventuell werde ich das im Report auch nochmal aufgreifen. Den gibt's ja absolut kostenlos unter www.lars-erichsen.de. Ihr findet den Link zu diesem Report hier auch in den Shownotes. Der Klassiker schlechthin ist Procter & Gamble, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber sie heißen Procter & Gamble. Also Pampers, Gillette, Oral-B. Ich muss die ganzen Namen hier nicht runterbeten. Die Liste ist endlos. Das Unternehmen ist nach wie vor einer der Dividenden-Champions, hat in den letzten 67 Jahren jedes Jahr seine Dividende erhöht. Aktuell die Dividendenrendite bei etwa 2,5%. Coca-Cola, muss ich nichts zu sagen. PepsiCo etwas breiter aufgestellt, weil sie eben auch Snacks und so weiter drin haben. Dividendenrendite etwas niedriger bei Coca-Cola. Dafür ist der Konzern auch, hat einen höheren Fremdkapitalanteil. Gilt als in dieser konservativen Riege als der etwas spekulativere Wert. Colgate Palmolive, 61 Jahre ununterbrochene Dividendensteigerung. Kimberly Clark, ebenfalls ein Dividenden-Champion, 51 Jahre in Folge die Dividende erhöht. General Mills, derzeit ein KGV von unter 15, Dividendenrendite fast 4%. Kraft Heinz, habe ich gesagt, Story kennen alle. Hershey's kennen wir wahrscheinlich in Europa deswegen, weil Mr. Beast offensichtlich eine Kooperation mit Hershey's hat. Jedenfalls habe ich die Schokolade vorher nicht festgestellt. Ja, was wir wahrscheinlich eher von Hershey's kennen, ist KitKat. Hier mit dem Knacken, ne? Hat unter wie viele dieser Konzerne unter den gestiegenen Kakaopreisen gelitten. Kann eine Gelegenheit sein. Mondelez, Orea, Oreo, Milka, Toblerone, Cadbury und so weiter. Clorox ist übrigens während der Pandemie, weil sie so Haushaltswaren machen, extrem deutlich, hat sie dazugelegt, aber auch wieder sehr deutlich korrigiert. Church & White, Archer Daniels Midland ist eher ein Agrar-Rohstoffunternehmen, aber momentan meines Erachtens auch, also ein Zulieferer, wenn man so will, auch interessant. Europäische Kandidaten, Nestlé, kürzlich eine Gegenbewegung, Unilever, ich bin sowohl in Nestlé als auch in Unilever, als auch in Coca-Cola investiert, das nur als kleiner Hinweis, in Procter & Gamble auch. Also das ist bei uns, wir haben bei den Renditespezialisten aus dem Leben gegriffen. Ein Dividendendepot, wo es ausschließlich um den Aufbau eines passiven Einkommens geht. Das ist ein Unterschied gegenüber Dividendenwerten, bei denen ich sage, ich reinvestierte Dividende. Das macht logischerweise Sinn. Wenn wir aber über ein passives Einkommen sprechen, dann will ich die Knete ja haben. Also das nur als kleiner Hinweis. Danone kann man auch noch nennen, ist gar nicht so schlecht gelaufen. Dividendenrendite aktuell 3,8%. Reckitt Benckiser aus Großbritannien. Kennt man vielleicht von Autobahn-Raststätten. Was für eine altmodische Einstellung, dass es Kondome wohl nur an Autobahnraststätten gibt. Selbstverständlich gibt es die auch in Supermarktketten. Ich meine, zwei der klassischen Kondomhersteller gehören zu Reckitt Benckiser. Was weiß ich schon? Henkel, ebenfalls investiert. Beiersdorf, L'Oreal, Diageo, wirklich schlecht gelaufen, auch investiert. Jeweils natürlich, ja, das sind keine Riesenpositionen bei mir im Portfolio. Das einfach, ich sag's hier nur, weil es mit dazugehört. Pernod Ricard, British American Tobacco habe ich schon genannt, Imperial Brands. Also, das ist hier keine Podcast-Folge, mit der ich sagen möchte, das war's jetzt. Ab jetzt werden diese Unternehmen steigen. Es gibt einen Grund dafür, dass sie an der Börse kaum noch jemand haben wollte. Die Abwärtstrends sind wirklich sehr, sehr konstant bei vielen dieser Unternehmen. Das kann mehrere Gründe haben. Zum einen, sie profitieren gar nicht von der KI-Story. Vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht. Denn bei diesen Unternehmen kann es natürlich schon einen Unterschied machen, wenn man die Effizienz in der Logistik oder in der Lagerung, in der Verteilung, in der Produktion um 1 oder 2% steigern kann. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Dann ist das natürlich auch, ja. Letztlich wird das auch dort zu weniger Personal führen, damit zu geringeren Kosten. Also, dass das an der Branche völlig vorbeigeht, glaube ich nicht. Trotz allen Unkenrufen, die GLP-1-Medikamente wie Ozempic oder Wegovy könnten langfristig weiter. Man sieht zum ersten Mal, dass Snacks, Alkoholika, allgemeine Lebensmittel, die man in Maßen essen sollte, wir haben hier kein Wachstum mehr. Also viele dieser Konzerne sind auch in den Bereichen, also eher Bio und so weiter. Es gibt, lassen wir mal weg, ob was echtes Bio ist und was weniger echtes Bio ist. Da, wo viel Zucker drin ist, ist kein echtes Bio. So viel kann man schon mal sagen. Die orientieren sich natürlich auch am Bedarf. Die werden ja nicht weiterhin einfach den ganzen lieben langen Tag Snickers und Milky Way produzieren, wenn sich das nicht mehr verkauft. Aber, und das ist ja der Charme dieser Werte, egal was um uns herum passiert, dass wir Lebensmittel weiter konsumieren, ist sehr wahrscheinlich. Und dass die Branche sich darauf einstellt, ist auch sehr wahrscheinlich. Dass GLP-1-Medikamente, dass sie dazu geführt haben, dass die Nachfrage zurückgegangen ist, das kann man ziemlich klar sagen. Und dieser Trend könnte sich weiter fortsetzen, je mehr Menschen sich dafür entscheiden, diese Medikamente zu nehmen. Und das wird meines Erachtens insbesondere dann der Fall sein, wenn man die Anzahl der Nebenwirkungen reduzieren kann. Ist doch völlig logisch. Jeder hat doch da sein eigenes, ja, ich bin nicht unbedingt der Ozempic-Typ. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, es belastet mich und deswegen mache ich das. Also ich wäre der Letzte, der das in irgendeiner Art und Weise verurteilen würde. Und die Wachstumszahlen, die zeigen es eindeutig. So. Für mich im aktiven Handel, ich werde erst aktiv, wenn ich preisliche Signale sehe, also einen Ausbruch aus Abwärtstrends. Das kann man zum Beispiel auch mit einem ETF umsetzen. Ich wollte euch einfach nur mal darauf aufmerksam machen. In diesen Zeiten ist es ja vielleicht mit scheinbar langweiligen Aktien, die aber so günstig sind wie noch nie, ganz interessant, sich damit mal zu beschäftigen. Das war's für heute. Ich sende euch herzliche Grüße und wir hören uns wahrscheinlich erst in etwas mehr als einer Woche wieder, weil wenn man mal hier unterwegs ist, dann hat mich meine Frau davon überzeugt, dass sie sagte, also mal eine Woche nichts aufnehmen. Ich sage, Schatz, eine Woche nichts aufnehmen, wann habe ich das denn das letzte Mal gemacht? Und sagt sie, genau. Dann habe ich gesagt, okay, überführt, Sherlock. Also, wir hören uns aber auf jeden Fall wieder. Kann sein, dass jetzt mal eine Woche Pause ist. Ja, denk schon. Also, macht's gut. Bis dahin und ciao. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Dein Lars.